Wir haben einen Freund, Jesus Christus, ihr dürft Platz nehmen. Wir haben einen Freund über alle Freunde, Halleluja. Er steht an unserer Seite, wir können uns auf ihn verlassen und er lässt uns nie im Stich. Mein Thema heute ist, Christen brauchen eine Vision und nicht nur Christen, jeder Mensch. Sonst, wenn du keine Hoffnung hast, wirst du aufgeschmissen. Wir brauchen immer so ein Strohhalm, an was wir uns festhalten können, was uns Hoffnung gibt, was uns ja unseren Horizont weitet, bisschen, dass wir wissen, es gibt noch Hoffnung, es gibt noch eine Lösung, es gibt noch einen Freund und ich verlasse mich auf meinen Freund Jesus Christus. Halleluja. Christen brauchen eine Vision. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Das Jahr hat angefangen, wir haben lauter gute Vorsätze gehabt. Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr machen wir das mehr und machen wir das mehr und so weiter. Ich weiß nicht, ob du schon deine Vorsätze erfüllt hast, aber Vorsätze sind auch Visionen. Wir haben geplant, wir haben uns was vorgenommen und manchmal sogar sehr viel vorgenommen. Aber wir haben jetzt schon mitten des Monats, bei vielen sind die Visionen schon verflogen, die ganzen Vorsätze verflogen. Also du hast schon deine Grundsätze gebrochen, zum großen Teil. Ja, ich wollte das und ich wollte das, ich wollte fasten, ich wollte mit dem aufhören und mit jenem aufhören. Und was ist passiert? Immer wieder kam was dazwischen. So. Mein Thema ist, halt dich an deiner Vision fest, an deinen Vorsätzen, an deinen Grundsätzen, an deinen ja, Zielen, die du vorgenommen hast. Wenn wir eine Vision haben, einen Traum haben, dann sollten wir daran arbeiten, dass dieser Traum sich auch erfüllt. Leb für deine Idee, für dein Ideal, das du dir vorgenommen hast. Und wir müssen immer wieder uns neu aufraffen. Wir fallen, wir versagen mit unseren Vorsätzen, das merken wir immer wieder. Ja, aber ich raff mich immer wieder auf und sage, aber ab jetzt, und zwar sofort fange ich wieder das und das und jenes an. Nur nebenbei, wir müssen uns selbst motivieren. Erwarte nicht, dass sich andere Leute motivieren, auch in der Gemeinde nicht. Verstehst du, der Pastor kann predigen, predigt das Wort Gottes, aber du musst dich selbst motivieren und sagen, ich will und ich werde und ich werde nicht nachlassen. Nicht nur ich möchte, sondern ich will. Ich will, Gott steht mir bei. Wenn jemand sich selbst motiviert, dann muss er mit irgendjemandem drüber sprechen. Aber heutzutage erlebe ich, dass die meisten Leute keine Selbstgespräche mehr führen können, höchstens mit einem Smartphone und mit einem Kollegen in der anderen Leitung, was auch immer ist. Aber du musst mit jemandem sprechen. Wenn du eine Vision hast, du musst deine Vision mitteilen. Es ist ein Geheimnis, was ich hier verrate. Wie entwickle ich, wie verarbeite ich meine Vision? Ich muss mit jemandem sprechen. Mindestens mit mir selber. Mindestens mit mir selber. Ich muss meinen Glauben, mein Denken proklamieren. Deshalb auch diese Proklamation, die Gott mir vor vielen Jahren beim Fasten und Beten gegeben hat. Ich muss mich selbst motivieren, proklamieren. Ich vertraue dem Herrn, ich hoffe auf den Herrn, ich verlasse mich auf den Herrn, was auch immer ist. Ich muss jemandem mitteilen. Du brauchst immer irgendjemanden, dem du was bekennen kannst. Deshalb ist es auch in der Bibel sehr wichtig, wir sollen Zeugnis geben. Wir sollen den Menschen erzählen, an was wir glauben, unser Bekenntnis weitergeben. Gott ist mein Gott, Gott ist mein Herr. Wir haben einen großen, starken, mächtigen Gott. Es ist wichtig, dass wir darüber reden. Paulus schreibt einmal in einer seiner Briefen, ich glaube, darum rede ich auch. Du hast eine Vision, fang an zu quasseln, fang an zu erzählen. Heute Nacht hast du mir geträumt. Und wir haben solche Geschichten in der Bibel, wo Menschen geträumt haben, wo Menschen eine Vision hatten. Vielfach bringt es Probleme, wenn du anfängst zu erzählen, was du heute Nacht geträumt hast. Wenn du intim wirst, wenn du deine Wünsche, deine Ziele, deinen Glauben, alles so veräußerst und erzählst. Josef hat einen Traum. Er kommt und erzählt, Geschwister, hört mir zu, ich habe heute Nacht geträumt. Sonne, Mond und die Sterne, die beugen sich vor mir und so weiter. Und ich sitze da ganz groß auf dem Thron. Und dann das zweite Bild, was er auch noch geträumt hat, verstehst du, von Getreide und Korn und so weiter. Und alle verbeugen sich vor ihm. Dann hat sogar der Vater böse geworden. Junge, was fantasierst du? Träume entstehen in unserer Fantasie. Visionen entstehen in unserer Fantasie. Und mein Thema ist, dass du hier, ja, entwickle deinen Traum. Christen brauchen eine Vision. Und nicht nur Christen, sondern alle Menschen. Wenn die das nicht haben, die sind hoffnungslos verloren. Hoffnungslos verloren. Der Mensch braucht, ich werde gesund. Ich werde, ja, Erfolg haben. Mir wird es gut gehen mit Gottes Hilfe. Josef hat einen Traum gehabt. Und weißt du, was damit passiert ist? Der musste ins Gefängnis, der wurde verkauft von seinen Geschwistern, die haben viel verrückt erzählt, da kommt jetzt der Träumer, schaut her. Du siehst, du wirst auch, wenn du Visionen hast, als verrückt erklärt von deinen Geschwistern, von deinem Vater, sogar vielleicht von deiner Mutter auch noch. Interessant, wie entwickle ich eine Vision? Darüber will ich sprechen. Wie komme ich zu einer Vision? Und es ist so wichtig, dass du zuerst mal träumst. Pharao oder in der Bibel sogar der Nebukadnezar, Heiden, die haben geträumt. Alle Menschen träumen. Und Träume ist der Weg, wie Gott zu uns Menschen spricht. Die gehen nicht mehr in die Kirche, die hören kaum eine Predigt, aber nachts, da redet Gott oder der Teufel manchmal zu uns, je nachdem, wem wir uns öffnen, Gott oder der Satan. Wenn der Teufel zu uns redet, haben wir Horrorträume, Horrorvisionen. Und wenn Gott zu uns redet, dann zeigt er uns, ja, den Weg, wie wir aus den Problemen rauskommen, wie wir mit unseren Problemen umgehen und was auf uns zukommt. Träume. Wir haben 39 komplette Träume in der Bibel und ihre Erfüllung oder ihre Auslegung. Und deshalb, Träume sind so wichtig. Das ist Tiefenpsychologie, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel ist ein tiefenpsychologisches Buch, klärt uns auf. Und Pharao und Nebukadnezar und viele andere, die hatten Träume, Visionen und sie haben diese Träume auch erzählt. Oder, meine liebe Zeit, heute Nacht habe ich vergessen. Ich habe was ganz Großes geträumt. Es muss was ganz Wichtiges gewesen sein. Beim Pharao, beim Nebukadnezar. Wer kann mir den Traum deuten? Wer kann mir den Traum erklären? Und dann die ganzen Weisen, die ganzen Chaldeer und die ganzen Wahrsager, die konnten die Träume nicht deuten, bis da ein gottesfürchtiger Mensch kam, der Josef oder der Daniel. Ja, und die haben dann die Träume gedeutet. Und wir brauchen, um die Träume zu verstehen, immer entweder einen Menschen, der den Heiligen Geist hat, der inspiriert ist, der den Traum deutet, sonst rennen wir ins Leere. Sonst redet Gott zu uns und wir tun nichts. Wir können gar nichts tun, weil wir den Traum nicht verstehen. Was hat er gesagt? Und du siehst, wie beim Pharao, da brauchen wir einen Josef, da braucht er einen Josef, der im Gefängnis sitzt, der vergessen wurde, aber der hat die Träume gedeutet. Und was er sagte, das war wahr, bei dem Bäcker und bei dem Mundschenk, die haben sich erinnert. Und dann hat einer gesagt, da ist ein Mann, der kann die Träume auslegen, der kann die Träume verstehen und der kann auch die Träume realisieren. Es nützt nichts, wenn wir nur träumen und die Träume nicht realisieren. Wenn wir eine Vision haben, eine Vorstellung haben, einen Vorsatz haben, einen Grundsatz haben, wenn wir diese Dinge nicht realisieren. Diese gottlosen Menschen, wie der Pharao und der Nebukadnezar, sie brauchten geistgesalbte Menschen, fremde Hilfe von jemand anders. Sie brauchten geistige Unterstützung, damit sie das Reden Gottes verstehen. Gott spricht zu jedem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders in der Nacht. Ja, oft, wenn du vor großen Entscheidungen stehst, Gott redet zu dir. Du solltest nur lernen zu sehen und zu hören. Und ich spreche den ganzen Monat Januar schon hier über Sehen, übers Hören, übers Verstehen. Verstehe das gesprochene Wort, verstehe das, was du siehst, was du erlebst, was deine Eindrücke, dein Umfeld. Verstehe diese Dinge, was da passiert. Erkenne die Spuren Gottes, die Schritte Gottes in deinem Leben, was der liebe Gott macht. Und da passiert so viel um uns herum. Gehe die Wege Gottes, erkenne sie. Und wir könnten so viel Gutes von Gott erleben, wenn wir auf ihn hören würden. Würdest du der Stimme Gottes gehorchen, dann hättest du Frieden auf der ganzen Linie, dann hättest du Erfolg. Schau mal, was der Herr im 5. Buch Mose sagt. Du brauchst eine Auslegung, das Reden Gottes, in welcher Form auch immer, ein Traum, eine Vision oder ein Gesicht. Ja, plötzlich siehst du etwas am helllichten Tag, das ist das Gesicht. Wenn du nachts ein Traum hast, hast du eine Vision, aber wenn du ein Gesicht siehst, Mensch, vor meinen Augen steht hier das Bild, das und das, ich sehe. Und manchmal, wenn ich meine Augen zumache, da sehe ich Dinge, die Gott vorhat, einfach in der Gemeinde, in meinem persönlichen Leben zu tun. Das ist ein Gesicht. Und in meiner Bibel heißt es, in der Endzeit werden die Menschen, die Ältesten und die Jugendlichen, wer auch immer ist, die Mägde und die Knechte, Träume, Gesichte, Visionen haben. Wo ist das? Viele fantasieren nur und so stellen sich was vor. Ein Traum, ein Gesicht, eine Vision ist keine Vorstellung. Du kannst dir nicht einen Traum vorstellen, der kommt und es ist plötzlich da. Und du kannst nicht erklären, wie ist es gekommen. Oder eine Vision, die Gott schenkt, plötzlich hörst du eine Stimme, plötzlich passiert irgendetwas in deinem Leben und das siehst du, das ist ein Einbruch in meinen Zustand, in meiner Situation. Viele Menschen, die Gott nicht kennen, brauchen sowas. Von außen, durch die Predigt. Der Glaube kommt durch die Predigt. Römer 10, Vers 17. Auch das ist, wie Gott sich offenbart. Du hörst Ich predige über eine Stunde meistens in der Regel, aber dann hörst du einen Satz, bleibt bei dir hängen und dieses eine Wörtchen vielleicht, dieser Satz, dieses Stichwort, was es auch immer ist, das hörst du und, oh, das hat mich gemeint. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich so eine Post bekomme. Heute Morgen habe ich Post von jemandem bekommen. Nicht nur Post, eine Geldüberweisung. 100 Euro hat dieser Bruder überwiesen. Und er sagt, ich höre ihre Predigten und die haben meiner Familie so viel gegeben. Verstehst du? Ich finde es toll. Der sagt gleich Dankeschön auf der Quittung. Überweist er gleich und schreibt Dankeschön. Es hat mir geholfen. Das ermutigt mich wieder auf der einen Seite. Aber letztendlich, du zementierst deinen Glauben, wenn du das bekennst. Es hat mich ermutigt, es hat mich aufgebaut, es hat mich weitergebracht. Das, was du erlebst, das musst du bekennen, proklamieren, was auch immer ist. Also Paulus sagte, ich glaube, darum rede ich auch. Wenn man eine Vision hat, muss man darüber sprechen. Auch wenn es gefährlich ist, auch wenn es dir an Kopf und Kragen geht, auch wenn du verspottet wirst, wenn du ausgelacht wirst, du, tja, das musst du erzählen, sonst stirbt diese Vision, sonst geht sie ein. Du musst erzählen, du vergisst es. Der Teufel ist so raffiniert, er schnappt es dir weg. In der Bibel heißt es, das Wort Gottes, egal was es ist, in welcher Form auch immer, wenn das Wort Gottes gesät ist, das ist der Same, aber dann kommen die Vögel, die fressen und dann kommen die Leute, die zertreten es. Oder dann kommen Sorgen, Anfechtungen, da ist die Sonne so heiß, der Boden ist nicht tief genug, dann geht der Same ein, es geht vielleicht auf ganz schnell, aber es hat keine Wurzeln. Und genau ist es so wichtig, dass dein Leben Tiefgang bekommt. Ich hatte einen Traum. Verstehst? Hast du einen Traum gehabt, eine Vision, ein Gesicht? Josef musste so viel leiden für seinen Traum. Er musste einen hohen Preis bezahlen. Bis es verwirklicht wurde. Bis er das wurde, was Gott mit seinem Leben machen wollte. 21 Jahre sind es vergangen. Es vergeht manchmal lange Zeit. Gott gab dem Jakob zum Beispiel, seinem Vater, eine Verheißung. Und er sagte, Jakob, deine Familie wird eine große Familie werden. Aber das ganze Mutterseelen allein, der jetzt nach Mesopotamien flieht, er ist nur allein. Und dann hat er gesagt, Gott, wenn ich zurückkomme, und das wirklich wahr ist, was du mir da erzählt hast, dann werde ich dir den Zehnten geben, da werde ich dir Opfer bringen, da werde ich dir einen Altar bauen. Und was passiert? Dann sagt Jakob nach 21 Jahren, als er zurückkommt, ich bin ganz allein mit einem Stab und Stecken hier in die Fremde gegangen und jetzt kommen mir zwei Heeren nach Hause. Zwei großen Familien, die hat er geteilt, der eine links, der andere rechts, weil er Angst hatte, wird es alles gut werden? Du hast eine Vision, aber du hast immer noch Angst. Wird es alles wahr? In der Bibel hast du eine Verheißung. Auch Verheißungen sind Visionen, sind Gesichter. Gott hat gesagt, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Und wo ist das? Und je näher du an die Vision rankommst, desto negativer wird alles. Siebenmal schlimmer. Die hauen alle ab, wollen mit dir nichts zu tun haben, aber die sind kurz davor vom Ziel. Der Teufel versucht, die Menschen kurz vor dem Ziel kaputt zu machen, dein Bild, deine Vision zu zerstören. Wie beim Josef, der sitzt im Knast. Vergessen. Vergessen. Jakob, der musste für seine Vision auch arbeiten, und zwar hart arbeiten, für seine beiden Frauen. Ja, der wird betrogen. Du hast eine Vision und Gott sagt, du wirst zahlreich sein wie Sand am Meer. Du wirst mit großen Heeren zurückkommen. Ja, schön, wenn das wahr wäre. Und jetzt wird er betrogen von seinem Schwiegervater. Ohne der Vision hätte der Jakob nicht durchgehalten, der Josef nicht durchgehalten. Ohne der Vision, da sieht er die Himmelsleiter, wie die Engel Gottes auf und runter gehen. Eine Vision, die sich dann im Neuen Testament erfüllt, beim Nathanael. Ja. Er hätte nicht durchgehalten, wenn er keine Vision gehabt hätte. Paulus sagt selbst, er schreibt mehrmals, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, als Gott zu mir gesprochen hat. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das konnte er gar nicht glauben. Ich, der die Gemeinde Jesus zerstört habe, ich, der so viele Leute ins Gefängnis gebracht habe, ich, der so viel Mist gebaut hat, ich soll ein auserwähltes Werkzeug sein? Und Gott hat sogar gesagt, ja. Der Ananias hat die Hände aufgelegt. Du siehst, Gott wirkt, Gott offenbart sich und bestätigt einen durch einen Zeugen. Und deshalb, du brauchst, wenn du eine Vision hast, einen Zeugen, ein Zeugnis, der dir bezeugt, ja, das ist wahr, das ist das Wort Gottes. Und Paulus hat sehr gekämpft in seinem Leben. Der hat die himmlische Erscheinung gehabt. Jesus, wer bist du, den ich verfolge? Ich bin Jesus, den du verfolgst hier. Der Herr hat sich vorgestellt und er ist blind geworden, fast erschlagen. Aber diese Vision hat sein Leben verändert. Und dann hat er hinterher, und pass auf, wenn du eine Vision hast, ich sag dir, was mit dir los ist, freu dich nicht so groß und sag, ich habe eine Vision, Halleluja, Leute, schaut her. Ja, Paulus hat einen Pfahl im Fleisch gehabt. Weißt du, was das ist? Der hat irgend so einen Stachel gehabt. Und weißt du warum? Damit ich mich nicht überhebe der großen Erkenntnis oder der großen Offenbarung, der großen Erlebnisse, was ich habe. Wie Gott mir begegnet ist, wie Gott mich errettet hat, wie Gott mich durchgeführt hat, wie Gott mich erhalten hat in den ganzen Schwierigkeiten. Ja, damit ich mich dieser großen, hohen Weisheit nicht überhebe. Du hast eine Vision, aber du hast so einen Stachel, so einen Knoten oder so ein Gewächs oder was weiß ich, damit du dich nicht überhebst. Weißt du, so viele Menschen, die gesegnet sind, die von Gott was erlebt haben, von Gott was bekommen haben, die haben einen Pfahl im Fleisch, die haben Krebs, die haben vielleicht irgendeine andere Krankheit, damit, ja, guck mal, du glaubst, du betest, du vertraust dem Herrn, aber schau, was mit bei dir los ist. Du hast einen Pfahl im Fleisch. Und Paulus hatte so einen Pfahl im Fleisch. Oh Gott, nimm das weg. Ich kann's nicht mehr. Ich möchte dir viel besser dienen. Ich könnte noch schneller laufen, wenn meine Lunge besser arbeiten würde. Oder was weiß ich, mein Herz stärker, schneller schlagen würde. Aber Herr, du hast nicht mitgenommen, mich nicht das weggenommen. Und im Gegenteil, du hast gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch das ist eine Vision. Wenn du ein Wort vom Herrn bekommst und du sagst, komm, Johannes, beruhige dich, reg dich nicht so auf. Lass dir an seiner Gnade genügen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein Mensch, der eine Vision, einen Traum, ein Gesicht, eine Offenbarung hat, der ist ein ganz schwacher Mensch. Als Daniel eine Vision von Gott bekommt, den Herrn sieht, weißt du, was da passiert? Er fiel wie tot zu Boden, bis der Herr ihm sagte, Daniel, komm, steh auf. Du sollst vor mir aufrecht wandeln und nicht nur auf dem Bauch liegen. Du wirst schwach. Das geht dir in die Knie. Da schlottern dir die Knie, wenn du hörst, was Gott dir zeigt, was Gott in deinem Leben bewirkt. Eine Vision. Ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinungen, die Gott gegeben hat. Und Paulus hat gewaltige Erscheinungen gehabt. Leute, er war bis im dritten Himmel. Und er bleibt ganz demütig, ganz tief unten. Er sagt, ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich im Traum, habe geschlafen, was war mit mir los, habe ich irgendwelche Halluzinationen gehabt, ekstasische Erlebnisse, was war mit mir los? Aber ich war beim dritten Himmel, ich sah unaussprechliche Dinge, das sind Visionen. Wenn du das einmal erlebt hast, dann willst du immer mehr davon. Die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Uns wurde immer alles, was wir haben hier, durch Offenbarungen, durch Gesichte und so weiter gegeben. Auf dem Weg einfach. Du hast eine Vision, bleib auf dem Weg. Ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Bei der Vision zu bleiben, weißt du, was das ist? Bei der Leidenschaft zu bleiben. Ich weiß, Gott wird mich zum Ziel bringen. Eine Vision ist ein Ziel, die setzen. Das will der liebe Gott von meinem Leben. Ich bleibe auf dem Kurs, auch wenn ich manchmal verrücke und manchmal ja, mal vom Ziel abkomme und abdrifte. Ich bleibe auf dem Weg. Und immer wieder musst du ganz neu orientieren. Ich schaue auf den Herrn. Ich laufe weiter. Man muss manchmal, wenn du eine Vision, einen Traum hast, und das verstehen viele Christen nicht, die denken, da muss man stur wie ein Bock seinen Weg rennen. Nein, du musst manchmal Änderungen vornehmen, manchmal so andere Entscheidungen treffen, irgendwelche Erfahrungen noch zuerst durchmachen, nicht zurückschrecken vor Dingen, die dann einem begegnen. Weißt du, der Teufel will dich nur entmutigen. Nicht nur dich, der auch Jesus versucht zu entmutigen. Aber er versucht dich ganz besonders müde zu machen, dass du denkst, Herr, ich will deine Stimme nicht nochmals hören. Hier, ein Prediger in Berlin hat 1981 den Olympiastadion gemietet, wollte eine große Konferenz machen und hat sich vorgestellt und hat wirklich 30.000 Leute zusammengebracht in dem Olympiastadion hier in Berlin. Aber es war nicht voll, es gab noch so viele Schwierigkeiten. Und ist ein Freund von mir. Und dann sagt er, weißt du, Bruder Johannes, ich werde nächstes Mal meine Augen offen halten, wenn ich Visionen sehe. Verstehst du? Und nicht nur einfach sagen, jetzt, wir mieten Olympiastadion, wir bauen von Amerika eine Brücke, dass die Christen kommen und hier eine große Konferenz, eine große Demonstration für den lieben Gott machen, mit offenen Augen träumen. Du solltest auch die Visionen vielleicht manchmal mit offenen Augen sehen, wie sie wirklich sind. Herr, öffne mir die Augen. Sonst übertreiben wir, sonst überspannen wir, sonst sind wir hinterher enttäuscht, wenn es nicht so geworden ist, wie wir vorstellen. obwohl er wirklich was Großes zustande gebracht hat. Du musst immer wieder darüber sprechen, darüber reden, damit du im Schwung bleibst. Du musst dir auf der Zunge zergehen. Ja, der Herr hat es gesagt. Und deshalb, ich proklamiere, ich gebe mir ständig mit dem Ziel ab. Ich versuche, einen Fokus auf das Ziel zu machen. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, oh Gott, und dann lese ich meine Proklamation. Ich selber, was ich habe ja geschrieben für mich selbst. Ich predige nicht für die anderen Leute, ich predige für mich selbst. Und ich halte mir selber diese Dinge vor. Johannes, das ist der Weg. Hab einfach eine Vision, visier das Ziel an. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf Dinge, die Gott mir gezeigt hat. Und ich lasse mich vom Teufel mein Ziel nicht verrücken. Wenn das so ein paar Pforme kommen, ja, das kann man nicht. Ja, Paulus sagt, schreibt den Galatern, ihr lieben Galater, ihr habt so gut angefangen. Wir hier, wir am Anfang des Jahres mit guten Vorsätzen, ihr habt so gut angefangen. Wer hat euch aufgehalten? Da waren so ein paar fromme Juden, die die Beschneidung anfingen zu predigen. Wer hat euch aufgehalten? Ihr habt so gut geglaubt, so gut gelaufen, war ihr so happy. Und dann seid ihr nach Hause gegangen, da ist dir etwas über die Leber gelaufen. Irgendjemand dich kritisiert, irgendjemand einfach so dir einen Dämpfer gegeben. Der Teufel versteht, dir Dämpfer zu geben. Und er wird dir das Ziel verrücken. Eines der größten Probleme ist in der Christenheit heutzutage, und das möchte ich ganz klar sagen, die meisten Leute haben keine Vision. Und viele werden nicht verstehen, was ich hier heute Morgen predige. Aber Gott, als wir in diese Welt kamen, hat uns eine Betriebsanleitung gegeben. Das ist die Bibel, das Wort Gottes. Und da werden uns Visionen gemalt. Wir hatten zu Hause, wir waren keine Christen, aber das haben wir wahrscheinlich, hat mein Vater von seinem Vater geerbt, eine wunderbare, schöne Bibel mit Bildern. Verstehst du? Und da waren Bilder, wir haben als Kinder gerne geguckt. Und dann kam so ein Arzt und hat die Bibel abgekauft von meinem Vater, damals in Russland und so weiter. Und wir konnten sogar für das Geld eine Kuh kaufen. Aber wir waren so traurig, wir haben das Buch mit den Bildern nicht mehr. Dann haben wir noch ein Arztbuch bekommen von irgendjemand. Da konntest du den Menschen aufmachen, da konntest du die Leber sehen, da konntest du die Galle sehen, da konntest du bis ins Herz hineinsehen. Verstehst du? Da konntest du aufknüpfen oder aufmachen. Das war auch toll. Weißt du, wir haben eine Betriebsanleitung von Gott bekommen für unser persönliches Leben, damit es weitergeht, damit niemand sich vor sich hinwurstelt. Ja, Gott als der Schöpfer hat alles mitgegeben, so wie heute. Da werden Medikamente angeboten im Fernseher und so weiter. Und dann heißt es immer, das müssen die Werbeindustrie machen. Frage Arzt und den Apotheker. Verstehst du, wie du es einnehmen sollst? Nicht nur einfach nur einnehmen und konsumieren, frag den Arzt und den Apotheker. Und deshalb, dein Leben ist hier und jetzt frag den Pastor, frag die Gemeinde, frag die Geschwister, frag deine Freunde, frag die Bibel, ja, hör die Predigten und frag, wie gebrauche ich mein Leben jetzt richtig? In der Schule lernst du das nicht. In der Schule lernst du vielleicht lesen und schreiben und rechnen, aber das Wichtigste für dein Leben lernst du nicht in der Schule. Das musst du draußen auf der Straße erleben. Ja, im Umgang mit anderen Leuten, in Beziehungen. Da wirst du gelehrt, da wirst du unterhalten, da wird es beigebracht, wenn Schwierigkeiten nachher kommen in der Beziehung. Wie macht man das? Wie macht man das? So viele, ja, früher gab es keine Aufklärung in Sex. Da sind viele mal in die Ehe gegangen, die wussten mal nicht, viele wussten es nicht, wie man Kinder macht, verstehst du? Die sind einfach in die Ehe gegangen und die haben doch Kinder gemacht. Und die sind doch verheiratet gewesen, waren glücklicher verheiratet, wie manche, die heute alles wissen, wie Sex funktioniert und sind doch nicht glücklich. Weil wir müssen auch das Richtige brauchen. Und so viele, wenn sie missbrauchen, weißt du, was da passiert? Die ganze Pornoindustrie, weißt du, die macht die Leute frigide, die zeigt, was man alles machen kann, was man alles haben kann. Und das geht bei meiner Frau, bei meinem Mann nicht. Verstehst du? Oder das schaffen sie nicht. Diese Höchstleistung. Wir müssen lernen, in der Arbeit, lerne, während wir arbeiten, während wir uns damit beschäftigen, während ich glaube, lerne ich Gott zu vertrauen. Immer wieder, der Herr ist mein Hirte, und der Herr ist dein Hirte, Lob und Dank. Und ich vertraue dem Herrn, er ist mein Hirte. Wir brauchen hier einfach die Anleitung Gottes, für die Vision, für den Traum, für das Gesicht, was es auch ist, und damit wir diese Sendung verwirklichen und nicht nur das, wir nur die Sendung nur wissen und kennen, ich muss das tun, ich sollte das tun, nein, ich will jetzt auf mein Ziel zugehen. Fang an, gewisse Schritte zu tun in Richtung deiner Vision. Das ist das Erste, was du erzählst. Und dann das Nächste, dass du dich vom Weg abbringen lässt und dich behindern und blockieren lässt. Es gibt so viele Bremsklötze, ihr Lieben. Ja. Oder es gibt Leute, die dich gar nicht unterstützen. Ach, weißt du, das war bei mir auch schon so. Das haben wir alles schon durchgemacht. Diese ganzen Kinderkrankheiten. Lass dich nicht unterkriegen. Bleibe am Ball. Bleibe bei deiner Vision. Christen brauchen eine Vision ganz besonders, dass der Heilige Geist immer wieder neu anfeuert, dass wir brennend im Geist sind. Es muss uns immer wieder gesagt werden. Und deshalb musst du in die Predigt kommen, ob du willst oder nicht. Wenn du dein Ziel erreichen willst, musst du die Predigten hören. Wenn du keine Gemeinde hast, dann höre wenigstens im Internet. Ja, du brauchst Anleitung. So wie dieser Mann, der hier heute Morgen mir geschrieben hat. Weißt du, du brauchst das Wort Gottes, du brauchst die Verkündigung, du brauchst das prophetische Wort. Du glaubst, denkst, na, da muss jetzt eine große Offenbarung passieren. So wie der reiche Mann, der schmort in der Hölle und sagt, ich leide hier Pein. Und dann erinnert er sich, Mensch, ich habe noch 5 Brüder. In der Hölle werden wir noch Visionen haben, glaub mir das. Wir werden uns erinnern, ich habe noch 5 Brüder gehabt. Und Vater Abraham, schick doch den Lazarus runter, dass er meine Brüder und Schwestern warne, dass sie nicht dahin kommen, wo ich jetzt hingeraten bin. Also der betet nicht mehr für sich selbst, sondern er fängt in der Hölle schon für andere zu beten. Aber wie auch immer, weißt du, was der Vater Abraham sagt? Sie haben Moses und die Propheten. Lass sie dieselben hören. Wir brauchen eine apostolische Vision, so wie die Aposteln. Ja, ohne diese Betriebsanleitung, ohne dem Heiligen Geist, ohne göttliche Anleitung werden wir das nicht realisieren können. Und erst wenn der Heilige Geist über uns gekommen ist, können wir die Vision verwirklichen. Zuerst sind sie vor lauter Schrecken, das was passiert ist, ja, irgendwo in irgendeiner Kammer dort auf dem Sionsberg gesessen, aus Angst vor den Juden, sobald es geknistert hat, jetzt kommt wieder Geheimpolizei. Sie hatten Horrorvisionen, aber als der Heilige Geist kam, hörten diese ganzen Horrorvisionen auf. Die Angst vor den Juden, die Angst vor Verfolgung, die Angst vor Schwierigkeiten. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wirst du kühn und mutig und liebevoll. Und Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, damit wir das umsetzen können, verwirklichen können. So, für uns ist die Bibel ganz arg wichtig. Damals war der Heilige Geist, da hatten sie noch keine Bibel. Aber der Heilige Geist hat sie erinnert an all das, was Jesus gesagt hatte. Auch das ist eine Vision. Petrus, weißt du noch, was der Herr uns beiden da gesagt hat? Oder bei den Emmaus-Jüngern. Weißt du, die haben sich erinnert. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns immer wieder erinnert. Er sagt, guck mal, bleib treu, schmeiß dich weg. Guck mal, Johannes auf der Insel Patmos bekommt eine Vision, eine ganze Offenbarung, eine ganze Liste von Dingen, was passieren wird. Das ist so wichtig, dass wir erinnert werden. Und der Heilige Geist zeigt uns Dinge. Komm, Johannes, steig rauf, ich will dir noch Dinge zeigen, was noch alles passieren wird. Wir brauchen eine Vision über die Welt, über die Zukunft, über die Menschheit, über Gott, über die Gemeinde. Und was sieht der arme Johannes? Ach, mit der Gemeinde geht's bergab. Die in Ephesus erkaltet die Liebe, die anderen gewinnen, machen das, die dulden jenes. Ach, es geht nur bergab. Es gibt nur eine einzige Gemeinde, gegen die der liebe Gott nichts auszusetzen hat. Das ist die Gemeinde in Philadelphia. Deshalb gibt es auch in der Christenheit, vor allem bei den Pfingstern und Charismatikern, so viele Philadelphia-Gemeinden. Keine Gemeinde will Laodicea-Gemeinde sein. Ja, die lau und träge ist, wo der Herr aus seinem Mund rausspeien will. Eine Vision. Aber wenn du das weißt, mit den Gemeinden geht es bergab, die Liebe erkaltet, der Glaube nimmt ab, die Ungerechtigkeit nimmt überhand, dann wirst du nicht erschüttert. Du hast eine Vision. Christen brauchen solche Visionen, dass sie sehen, das ist ganz normal. Der ist nicht mehr dabei und der ist nicht mehr dabei und Xell ist nicht mehr dabei. Ja, aber Gott sei Dank, dass ich noch dabei bin. Halleluja. Ja. Preis dem Herrn. Wir brauchen hier die Stimme des guten Hirten. Und die Bibel ist für mich so etwas wie ein Beipackzettel bei den Medikamenten für mein Leben, für meine Seele, für meinen Geist. Und in der Bibel werden Visionen beschrieben, Träume, 39 Träume gedeutet, für fast für jede Situation des Lebens. Hast du schon jemals jemanden getroffen, der hyperaktiv ist, ja, der immer mit sich selbst beschäftigt ist, der ja immer was tut, aber der hat keine Vision. Der rennt, aber der rennt im Kreis, der erreicht nichts. Er tut unheimlich viel. Es gibt so viele Leute, die unheimlich viel tun, aber die haben keine Vision. Ich bin mal mit meinem Hund, wir haben so einen Spitz gehabt damals, in Wald gewesen, war in unserem Wald, wir konnten in unserem Wald machen, was wir wollten. Und ich habe einfach einen Hasen rausgetrieben aus dem Gebüsch. Mein Hund hat den Hasen gefunden. Und der Hund jagt den Hasen, fast hatte den Hasen. Aber wie der Zufall es will, plötzlich springt ein zweiter Hase raus. Jetzt steht er, so habe ich meinen Hund noch nie gesehen, steht er breitbeinig, guckt nach links, guckt nach rechts und beide laufen weg. Viele Menschen haben entweder zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Zu viele Visionen oder zu wenig Visionen. Wir können das machen, wir können dies machen, wir können hier noch was bauen und wir können hier noch was anbauen und wir können das noch realisieren. Viele Leute haben zu viele Visionen und realisieren gar nichts in ihrem Leben. Deshalb habe eine Vision. Und Paulus sagt, ich habe meinen Glauben gehalten, ich bin den Lauf gelaufen, ich habe ja alles vollendet. Es gibt Leute, ja, und diese triffst du überall, die möchten heiraten, dann möchten sie wieder keine Kinder haben, dann wollen sie wieder Kinder haben, dann geht es nicht mehr, Kinder zu haben. Versteht? Da gibt es so viele Leute, die haben so viele Ziele, die wollen Geld machen, die wollen in Urlaub fahren, die wollen, ja, schön leben, schön ausgehen. Aber du kannst nicht alles auf einmal. Das muss alles in Raten gekauft und genommen werden. Deshalb, weißt du, viele Leute haben Projekte, haben Aufgaben, beteiligen sich überall, sitzen in fast alle Vorstände, sind überall aktiv in den Vereinen. Lieber in einem Verein richtig aktiv sein, anstatt in viele Vereine. Du kannst nur ein Pferd reiten, du kannst nur ein paar Schnitzel essen, aber du kannst nicht alles konsumieren, was du siehst, was dir angeboten wird. Der Teufel ist so ein Lügner, der zeigt uns, das könntest du haben und das könntest du haben und da könntest du noch mitmachen und da kannst du noch profilieren. Vergiss es. Gott will nicht Quantität, Gott will Qualität haben, auch von unserem Leben. Deshalb zeigt Gott im Traum. Und ich bin Gott, meinem Gott so dankbar, dass Gott am Anfang meines Dienstes als Pastor korrigiert hat. Ich war so aktiv, hyperaktiv. Was ich hier predige, das habe ich selber gelernt. Ich erzähle euch nicht das Schöne vom Himmel, sondern ich sage, was ich gelernt habe. Da kommt so ein kleiner Bruder, über 80 Jahre, und sagt, Bruder, man tut es. Heute Nacht hat der Herr zu mir gesprochen und hat mir was gesagt über dich. Weißt du, da spitze ich schon die Ohren, wenn jemand kommt und sagt, und er war ein Ältester in der Gemeinde auch, er war selbst mal Pastor gewesen, und er sagt, der Herr hat mal was gezeigt über dich. Und dann plärrt er, dann weint er, er macht es nicht so einfach, so, dass er mich zusammenstaucht und was negative Dinge erzählt und mich fertig macht. Nein, er weint. Er sagt, Otto, sag doch was, was war das? Was war das Problem? Was hat der liebe Gott über mich zu dir gesagt? Dann sagt Johannes, ich weiß, du wirst traurig sein, du wirst böse sein oder was auch immer, wenn ich das sage. Er sagt, Otto, sag das, was der Herr dir gesagt hat. Und weißt, was er gesagt hat? Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Wir haben Jugendstunde gehabt, wir haben Open-Air-Gottesdienst gehabt, wir haben zwei Gottesdienste am Sonntag gehabt, wir haben Bibelstunde gehabt, wir haben Frauenstunde gehabt, wir haben alles, lauter Versammlungen gehabt. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und weißt, was ich gemacht habe? Die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Manche waren entsetzt. Aber ich habe verstanden, was Gott ihm gesagt hat. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du willst die halbe Welt missionieren. Aber was tust du für deine Seele? Was tust du für deine Familie? Deine Familie geht vor die Hunde. Du hast gar keine Zeit für die Frau, für die Kinder. Wir haben noch damals keine Kinder gehabt. Aber die Frau, du hast keine Zeit. Und so ist der Teufel. Der möchte uns so einspannen, so rumtreiben, dass wir gar keine Zeit für unsere Seele haben. Ich habe mir hinterher gedacht, Johannes, wann hast du dich vorbereitet überhaupt? Ich bin oft nach vorne gegangen, einfach meine Bibel aufgeschlagen und dann gepredigt. Gut, ich kam von der Bibelschule, mein Herz war voll. Manchmal habe ich sogar die Bibel vergessen oder statt die Bibel Pfingstjubel mitgenommen. Dann habe ich jemanden gesehen, wo Bibel liest, gerade habe gesagt, was hat der Herr dir gesagt? Und dann angefangen zu predigen. Das ging das damals. Aber ich habe gemerkt, was man so aus dem Ärmel schüttelt, ist ärmlich. Ich muss viel intensiver mich vorbereiten. Ich muss den Herrn suchen. um eine Vision zu haben, um damit das Reden Gottes zu verstehen, musst du den Herrn suchen, musst dir Zeit nehmen für den lieben Gott, dass er zu dir spricht. Gott ist manchmal, ja, sehr langsam, seine Mühlen malen langsam, aber sehr trefflich fein. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Oft ist weniger mehr, als ja, viel zu machen. Und weißt du, das ist so wichtig, dass nicht die Menge das macht, sondern etwas Spezielles, das Einmalige. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, zeig mir, was soll ich tun? Und dann hat der Herr mir gezeigt, das, was du gut tun kannst. Da setz mal an, das, was dir wirklich liegt. Und mir liegen bestimmte Sachen und bestimmte Sachen liegen mir nicht. Und dann habe ich die Sachen, die mir nicht liegen, anderen Leuten abgegeben. Die sollen es machen. Denen liegt es viel besser. Ich kann mich nicht in so Kleinigkeiten verzetteln, verstehst du, und da arbeiten. Ich sehe die Vision, ich weiß, wie das schon fertig ist. Und ich habe das Ziel, aber ich kann nicht so in die Kleinigkeiten auf das Ziel mich hinarbeiten und so die Sachen teilen. Wir sollen einfach wissen, was ist das Ziel unseres Lebens. Ich habe in Heilbronn ein Mädchen gehabt in der Gemeinde, Birgit hieß sie, die hat bei ihrer Prüfung Abitur mit 1,1 bestanden, das ist also hervorragend, wurde sogar ausgezeichnet, 1,1. Und dann kommt sie und in Gottesdienst, ich wollte sie gratulieren und sagen, Birgit, ich freue mich, dass du so gut abgeschnitten hast und so gute Noten hast. Dann fängt sie an zu plärren und sagt, Bruder, was tut das? Ich habe 1,1 im Abitur, aber ich habe im Leben versagt. Was nützt es dir, wenn du 1,1 im Abitur hast, aber im Leben versagst? Die hat gesehen, die anderen jungen Leute, die haben Freundschaften gehabt, die waren sind ausgegangen, sie haben auch gute Noten geschrieben, aber vielleicht nicht 1,1. Und so weiter. Und die haben Freundschaften, einige sind schon verheiratet gewesen und ich bin immer noch Single, weil die Ziele, die Prioritäten falsch waren. Es ist wichtig, dass wir etwas erreichen durch unsere Vision, was uns befriedigt. Aber die weint über 1,1. Gut, sie ist eine Ärztin geworden, Doktor sogar, und in der Psychiatrie hat sie dort in Weinsberg gearbeitet. Aber wie gesagt, dann hat sie gesagt, ich möchte Menschen dienen, die genauso versagen im Leben wie ich. Mit trotz 1,1. Weißt du, du musst wissen, mein Ziel ist wichtig und ich lebe für mein Ziel. Eine Frage, für was würdest du sterben, wenn du sterben müsstest? Würdest du für Jesus sterben? Ist er das Ziel? Für was lebst du eigentlich? Lebst du wirklich ein wichtiges Ziel, ein ewiges Ziel, ein göttliches Ziel, das höchste und optimale aller Gefühle? Was ist dein Ziel? Für was lebst du? Kannst du dein Ideal verwirklichen, in die Praxis umsetzen? Kannst du dein Ziel realisieren? Für was und für wen kämpfst du? Für wen setzt du dich ein? Wie erreicht man sein Ziel? Wie erreiche ich, darüber will ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Wie erreiche ich das höchste Ziel meines Lebens? Zuerst einmal, ich muss mich von meinen niedrigen Zielen trennen. Das ist Nummer eins. Weg. 1,1 im Abitur oder dies und jenes. Ich muss mich von diesen niedrigen Zielen trennen, die nicht sind. Diese kleinen Ziele, dieses Kleinkarierte, dieses Spießbürgerliche. So viele Leute haben spießbürgerliche Ziele. Weißt du, diene nicht dem Materialismus, der Vergänglichkeit, was auch immer ist. Finde heraus, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Und ich habe diese letzten Tage euch auch gepredigt. Du musst wissen, wozu du geboren bist. Du hast dich entschieden, ich will in diese Familie hineinkommen, als du im Jenseits noch warst, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt bist du hier und frag dich, ist das wirklich der Sinn meines Lebens? Und dann fang an, den Willen Gottes zu realisieren. Gottes Wille geschieht auf dieser Welt. Gottes Wille geschieht, indem ich zulasse, indem ich von meinen Zielen weggehe und sage, Herr, dein Wille geschehe. Es passiert das, was du für mein Leben bestimmt hast, meine Bestimmung auslebe. Auch das ist diese Vision, meine Bestimmung. Ich bin nur das Gefäß. Und ich lasse jetzt die Herrlichkeit Gottes in dieses Gefäß hinein. Herr, füll den Kelch. Und dann trinken wir diesen Kelch bis zur Neige aus. Und meistens unten ist der Satz, verstehst du, im Kelch? Da bleibt was, ja, bis zum Schluss ausdrücken. Jesus trank den Kelch bis zum Schluss auf, aus. Und das gab ihm Kraft, auf das Kreuz zuzugehen. Alles zu erleiden, alles zu erdulden. Ja. Den Willen Gottes muss man über sich ergehen lassen. Ich weiß, wie das ist furchtbar. Den Willen Gottes über sich ergehen lassen und dabei ruhig bleiben. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Plötzlich wird bei der Maria der Bauch immer dicker und dicker und dicker. Und ja, da kommt dieser Jesus raus. Der Josef haut ab, will sich verstecken und will damit nichts zu tun haben. Du siehst, wenn du eine Vision bekommst, wenn du Jesus annimmst und mit Jesus ernst machst, hast du nur Probleme. Aber das sind Segenswege. Auch bei der Maria, bei der Mutter Jesu. Hab Frieden in der Sache, in der Geschichte. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Oft versuchen wir, etwas zu erreichen oder darzustellen und etwas zu sein oder etwas zu präsentieren. Nein, Gott will durch uns wirken, dass in uns etwas entwickelt wird. In meinem Geist, in meiner Seele. Ich soll das Ebenbild Gottes werden. Das ist eine Vision. Weißt du, wie Gott aussieht? Soll ich dir sagen, wie Gott aussieht? So wie ich aussehe. So wie du aussiehst. So sieht Gott aus. Sei nicht erschrocken. Ja, ich bin nicht ungeistlich. Gott ist so wie ich. Dieser daseinende Gott, das, was ich bin, das ist er. Nicht mehr und nicht weniger. Und was für eine Vision hast du von Gott? Eine große Vision? Eine kleine Vision? Eine geschrumpfte Vision? Gott ist wie du. Er ist du. Christus in uns, die Herrlichkeit Gottes, Halleluja. Verstehst du? Das ist, wie wir Gott erleben. Weißt du, heutzutage kannst du den Christen, die Christen können heutzutage nicht mehr sagen, schau mich an, dann siehst du Jesus. Jesus in mir. Die haben gar keinen Jesus. Die haben gar keine Ahnung, die meisten. Die leben weltfremd. Die leben wie die Welt. Da ist gar kein Unterschied zwischen Ungläubigen und Gläubigen, zwischen, ja, einen Gottlosen, einen Atheisten und einen Christen, das ist gar kein Unterschied. Die sind alle aus der gleichen Waschmaschine. Kommen sie raus, verstehst du? Das ist kein Unterschied. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann müssen wir einen Unterschied darstellen. Ich komme nachher noch zu ein paar Punkten. So viele Christen übertreiben das nachher. Die glauben, die sind super heilig. Aber komm runter. Gott will sich durch dich und mich verkörpern. Mein Gefäß, mein Eimerchen oder mein Krug oder mein Becher, das soll voll werden von der Herrlichkeit Gottes. Und in mein Leben geht nicht mehr rein, als mein Gefäß darstellt und hergibt. Und deshalb hat Gott Gefäße zu ehren und Gefäße zu unehren. Manche sind nur Schnapsgläschen, verstehst du? Und manche sind richtig große Gefäße, wenn wir viel Raum dem Heiligen Geist geben. Gott will sich durch uns verkörpern und darstellen. Er will sich durch uns personifizieren. Er will ja sich imitieren, dass wir, ja, wer dich sieht, sieht Jesus. Wer euch aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Kann man das von dir sagen? Wer dir dient, der dient Jesus. Auch, weißt du, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, dann weißt du, wer Jesus ist. Jesus ist einer der geringsten Brüder, der verachteste, der unwerteste. Und was ihr dem getan habt, habt ihr mir getan. Er will sich ja durch uns übertragen zu unserer Welt, zu unserer Umgebung, in unserem Kiez sich manifestieren, sich präsentieren und uns zeigen. So sieht Gott aus. Ja, manchmal schrecklich, wenn du Christen anschaust, bist schockiert. Dann sagst du, Mensch, das hätte ich nicht hinter dem gesucht. Ich komme nachher noch zu sprechen. Wir repräsentieren Gott. Wir sind Gottes Botschafter. Wir sind seine Stellvertreter. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Halleluja. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In Schwierigkeiten zeigt sich, wie stark unser Gott ist. In Krisen, in Krankheit. Ja, wenn wir unten durch müssen. Gott macht aus allem das Beste. Das ist, ich vertraue Gott, das ist schon eine Vision. Der Herr hat das Werk in mir angefangen und der Herr wird auch das Werk in mir vollenden. Verstehst du das? Betrachte immer mit den Augen des Reiches Gottes. Was ist die Absicht Gottes für mein persönliches Leben? Wie kriege ich eine Vision? Denk doch darüber nach. Es ist wichtig, einmal nachzudenken über sein Leben. Was ist das Gesetz Gottes? Was ist die Kraft Gottes? Wie wirkt die Kraft Gottes? Wie setzt sich die Kraft Gottes um? Was ist das Gute, nach dem ich streben sollte? Eine Vision. Dann, ich möchte Mut machen, fang an zu sehen. In der Bibel heißt es, wer wenig sieht, wird wenig ernten. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6. Der wird wenig ernten. Fang an zu streuen. Da merkst du, was aufgeht. Fang an, was zu tun. Da wirst du sehen, plötzlich wächst da was. Ich habe meine Vögel gefüttert im Sommer ein bisschen, im Herbst. Und was ist passiert? Die haben die Körner in meine Kästen gestreut und plötzlich habe ich so eine schöne Wiese in den Kästen. Verstehst du, das Grün, die Körner, das, was aufgeht, merkst du, was für Samen es gewesen ist? Ja, in aller Liebe. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. In Sprüche 11, Vers 24, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr und ein anderer spart, wo er nicht soll und er wird immer ärmer. Du merkst es. Realisiere ich meine Vision oder nicht? Verwirklicht sich was? Passiert hier was? Es ist normal, wer gibt, dass ihm plötzlich wiedergegeben wird. Viele Leute haben es verlernt, haben gar keine Möglichkeit mehr zu geben. Ja, das brauchen wir nicht, das ist alles ein Ramsch. Da gibt es im Roten Kreuz Caritas oder Humanakasten. Aber denk drüber nach. Gib und es wird dir gegeben. Du merkst plötzlich, da gibt es ein Feedback. Und dann merkst du, ich bin nicht umsonst da. Mein Leben hat einen Sinn. Es passiert was durch mich, wenn ich etwas tue im Namen Gottes. Alles, was lebt, braucht immer irgendjemand, der einfach ihn zeugte, ihn erzeugt und bezeugt und was weiß ich, ein Auslöser ist. Du gibst, du segnest jemand und du wirst wieder zurückgesegnet. Es funktioniert. Josef wäre nie Josef geworden in Ägypten, wäre nie auf den Thron von Pharao gekommen, wenn er nicht im Gefängnis gedient hätte, dem Bäcker und dem Mundschenk, die Träume ausgelegt. Wenn wir nicht dienen, wenn wir nicht arbeiten, wenn wir nichts tun, wenn wir nichts von uns lassen und von uns geben, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten nicht gebrauchen, wir versauern und wir werden das Ziel nicht erreichen. Daniel wäre nie Daniel geworden, als dieser Nebukadnezar ein Gesetz erlässt. Also, wenn keiner mir meinen Traum deuten kann, die sollen alle geköpft werden, die taugen alle nichts. So war es damals in Babylon. Die sollen alle geköpft werden, weg mit euch. Ihr seid alles nur Schmarotzer. Und dann sagt Daniel, nein, König, gib mir noch eine Zeit, noch eine Nacht. Ich komme morgen und ich werde den Traum deuten. Daniel war auch zu diesen Wahrsager und Weissager und diesen Chaldeer, gehörte dazu, war ein Teil der Gesellschaft. Und er ließ sich gebrauchen und er kommt zum König und sagt, König, ich kann dir den Traum jetzt sagen. Du hast das und das geträumt. Du hast einen großen Kerl gesehen, ein Standbild, so wie du da deinen Götzen dort gemacht hast. Gold, Silber, Messing und dann die Beine aus so und so und dann die Zehen, die waren Eisen und Ton. Und ich erkläre, was ist. Du bist das Haupt, aber alles, was nach dir kommt, ist minderwertig. Und hat erklärt, ja genau, Mensch, das war genau der Traum, den ich gesehen habe. Du siehst, Menschen, die den Heiligen Geist haben, die können auch die Deutung und die Auslegung bringen und dann ist der Mensch auch zufrieden. Sei ein Auslöser und wirke in Kleinigkeiten, zuerst mal ganz bescheiden. Ja, irgendjemand hat eine Vision oder ein Problem, fang an für das, na, Vision nicht, Probleme sind auch Visionen. Von wem auch immer. Aber der hat ein Problem. Versuch ihm das Problem wegzunehmen, zu lösen. Du kannst sagen, komm, ich bete für dich. Darf ich für dich beten? Und wir sollten füreinander beten. Wir haben so viele Kranke in unserer Gesellschaft. Schau, der ist krank, der wird bald operiert, der ist nicht kurz vor der Operation, was weiß ich. Leute haben Probleme. Fang an, für die Problemfälle zu beten, nicht zu reden. Reden wird nichts helfen. Reden hat noch nie was geholfen. Weder beim Hiob mit seinen Freunden noch sonst was. Nur beten. Der Hiob musste sogar so für die Spitzbuben beten, die ihm so gesagt haben, du glaubst zu wenig und was weiß ich, bei dir stimmt das auch nicht und so weiter. Nein, der hat hier einfach gesagt, Gott, hilf mir und du setzt etwas frei, du lässt was los Und, ja, und du bist ein Auslöser. Die Jünger beteten. Also, ja, sie haben gemerkt, bei uns stagniert alles, bei uns läuft nichts mehr. In unserer Gemeinschaft, da ist der Tod im Topf. Das war so. Oh Gott, wir brauchen, guck mal, jetzt kommt Verfolgung, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Spannungen. Herr, beweg noch einmal deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen. Gieß deinen Heiligen Geist aus und weißt, was da passierte? Plötzlich wackeln die Wände, plötzlich bewegt sich die Städte. Es braucht Menschen, die beten, die wieder eine Vision haben, auch wenn sie geisterfüllt sind. Weißt du, so viele Leute haben bei der Geistestaufe die Zungensprache bekommen und dann war es das letzte Mal. Bete in Sprachen. Und es ist ein Geheimnis, wenn du in Sprachen betest, dann betest nicht du, sondern der Heilige Geist. Du weißt nicht, was du betest. Und du musst auch gar nicht wissen, was du betest. Gott will durch dich beten. Der Heilige Geist will durch dich beten zum Vater. Deine Gebete werden nicht erhört. Da kannst du plappern, so viel du willst, runterleiern, so viel du willst. Aber was der Heilige Geist sagt, deshalb steht auch Jesus beim Lazarus am Grab. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Jesus in dir muss beten. Und Jesus in dir muss sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann sagt es zu dir, wie es weitergeht, Lazarus, komm mal raus. Es ist so wichtig, dass der Heilige Geist in dir muss beten, Gott in dir muss beten, Jesus in dir muss beten. So viele Leute plappern, erzählen Gott Kriminalromane, was du alles tun und machen musst. Nein, hör auf damit. Du solltest still sein und er soll reden. Halleluja, Halleluja. Er soll beten für dich. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Da kommst du gar nicht hin. Das ist viel zu weit. Über Sternen weit, verstehst, ist der Thron Gottes. Kein Mensch weiß, wo der Thron Gottes ist. Aber der Heilige Geist, der in dir wohnt, vertritt dich vor dem Angesicht Gottes. Der Heilige Geist ist ein Diplomat. Und Diplomaten sprechen nicht Englisch. Und die Diplomaten sprechen nicht Russisch. Und die Diplomaten sprechen nicht Deutsch. Die Diplomatensprache war im letzten Jahrhundert Französisch. Ja, Französisch, verstehst du, so verschnörkelte Sprache. Ich weiß, weißt du, das ist schon was Komisches, verstehst du? Der Heilige Geist spricht verschnörkelt. Französisch. Französisch. Das ist nur Jux, das ist nur nebenbei. Ich will euch nur helfen, dass ihr versteht, wie arbeitet der Heilige Geist. Ein Gedanke, eine Idee. Und das ist, was der Heilige Geist dir geben will. Eine Eichel, also draußen so Kastanie kann sein, aber ihr bleibt bei der Eiche und Eichel. In der Eichel, in dieser kleinen Eichel, in dieses kleines Ding, da steckt so eine Kraft. Ein ganzer Eichenbaum, ein ganzes Eichenwald. In Korsika, wir sind mal in Korsika und weißt du, was dort passiert ist? Die haben Kastanien, Esskastanien. Und weißt du, wie das angefangen hat? Ein Hirte hat einfach Spaß gehabt, dass diese Kastanien von dem Baum, wo er da war, gesammelt, immer Beutel mitgenommen, wenn er die Schafe weidete, hat immer zwischendurch immer so eine Kastanie in die Erde gesteckt. Immer wieder. Und plötzlich ist ein ganzer Berg voller Kastanienbäume. Verstehst du? Er hat eine Vision gehabt. Kastanien, die sollen nicht nur bei mir zu Hause wachsen, da wo ich wohne, sondern auch da, wo ich meine Schafe weide. Immer eine Kastanie in die Erde stecken. Die Eichel, die hat Kraft in sich, eine große Eiche zu werden. Und das, die Vision, die Gott dir gegeben hat und die er gibt, ist so stark genug, um dich, ja, zu einer Eiche zu machen. Und die Gerechten werden wir, Luther übersetzt es Eichen, in der Bibel heißt es, der wird wie ein Palmbaum sein. Ja, da steckt diese Kraft drin. Ein winziges Körnchen nur macht so einen großen Baum. Auch wenn Jesus sagt, damals, dort hat es keine Eichen gegeben, in Palästina wahrscheinlich, der Glaube, wenn der so groß ist wie ein Senfkorn, du kannst Berge versetzen. Und Senfkorn ist der kleinste Same damals im Orient gewesen. Aber auch Unkraut hat eine Vision in sich. Da war ein Schotte, der reist durch die Welt und so weiter und kommt nach Neuseeland und ist entsetzt. In Neuseeland gibt es keine Disteln. Und dann geht er von Schottland wieder zurück und kommt das nächste Mal wieder dort nach Schottland. Und was macht er? Er nimmt eine Tüte voll Distelsamen und verstreut im Land, damit die jetzt auch Disteln haben. Und das macht auch der Teufel. Disteln, ein Schotte hier. Wir ernten immer nur das, was wir sehen. Und jeden nach seiner Art. Wie ist deine Vision? Nach der Art Gottes bist du das und jenes. Ein Kürbissame wird Kürbis hervorbringen. Eine Kartoffel wird eine Kartoffel hervorbringen. Tomaten werden Tomaten hervorbringen. Von Kühen kommen Kälber und keine Pferde. So, wir bringen das, was wir sind. Das produzieren wir. Die Bienen schlüpfen nur von Bienen. Das ist die Natur. Du bringst das hervor, was du bist. Bist du ein Kind Gottes, bringst du Kinder Gottes hervor. Und die Bibel sagt, mehret euch. Mehret euch. Wir Christen sollen uns mehren. Sonst wir werden 2035 Moslems. Glaub mir das. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir weiter schlafen, die kommen. Ja, und ich habe gerade auf meiner Facebook-Seite heute Morgen gesehen, da ist einer hier von der Islamschule, der macht schön Werbung unter uns Christen. Der macht schön Werbung für sein Islam, für sein Mohammed. Und die Christen schlafen, die ergötzen sich und erbauen sich da und schmoren im eigenen Saft. Die anderen machen. Putin hat letzte Woche bei seiner Rede aufgerufen, Russen, wir müssen Kinder zeugen. Sonst sterben wir eines Tages aus. Verstehst du? Und Deutschland stirbt langsam aus, aber sicher. Verstehst du? Wir sterben sicher, langsam und sicher aus. Und alles beginnt mit der Vision. Wenn du keine Vision mehr hast, wirst du keine Kinder mehr in der Welt setzen. Du sagst, wir leben in so einer gefährlichen Zeit. Bald geht die Welt unter. Bald passiert das und das. Das taugt nichts. Wie heißt es in der Bibel? Weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich auch bewahren von der ganzen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir aufwachen als Christen. Wenn du Gott in deinem Herzen bewahrst, bewahrt Gott dich auch in den ganzen Krisen. Deshalb, Herr, füll mein Gefäß mit deiner Herrlichkeit. Egal, wie viel Platz ich habe. Gott will deine Schwimmweste sein, deine Rettung. Sieh, einfach schau, Gott an meiner Seite. Mit Gott schaffe ich das. Mit Gott werde ich weiterkommen. Hab diese Schwimmweste, dieses Rettungsboot in deinem Leben. Ich weiß, ich werde überleben, dank der Gnade Gottes. Das ist schon eine Vision. Wird schon einfach eine Vision zu haben. Viele Menschen werden stolz und eingebildet. Ja, muss man das alles haben? Bruder, mal du, das muss ich das alles haben? Lies die Bibel, lies Matthäus 25. Dort heißt es von den klugen und törichten Jungfrauen. Die törichten Jungfrauen haben kein Gefäß mitgenommen. Und was war? Als der Bräutigam kam, standen sie vor verschlossenen Türen. Aber die anderen haben eine Vision gehabt. Es könnte passieren, dass der Bräutigam verzieht. Also wir werden jetzt ein Ölgefäß noch mitnehmen, zusätzlich zu unserer Lampe. Ist eine Vision? Hast du eine Vision? Bist du eine kluge Jungfrau? Die Törichten waren zu bequem, zu faul. Sie standen am Schluss dann vor verschlossenen Türen. Und so viele Christen werden aufwachen, wie vom Pferd getreten. Wir haben es nicht nötig gehabt. So viele Christen sind leichtsinnig. Ich brauche keine Vision. Der Pfarrer sagt es mir. Der Prediger wird es mir ankündigen, wenn es soweit ist. Und du wirst erstaunt sein. Es wird zu spät sein. Da wird es keine Prediger mehr geben. Und dann stehst du vor verschlossenen Türen, wenn die Entrückung stattgefunden ist. Wir in Stuttgart einen Sonntagnachmittag haben wir nicht Freiversammlung gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Ja, der Himmel war schön. Wir haben gesagt, wir gehen heute Picknick machen draußen als Gemeinde. Wir machen keine Open-Air-Gottesdienst. Komme ich nach Hause, klingelt das Telefon und sage, hier ist Matutis, was wollen Sie, um was geht's? Ach, bin ich erleichtert. Ach, bin ich froh. Ich war heute an Ihrer Gemeinde und da war die Tür verschlossen. Ja, ich dachte, die Entrückung hat stattgefunden. Dieser Mann, verstehst du, solche Doofe gibt es genug auf dieser Welt. Entschuldigung. Du solltest selbst sorgen, dass du durch eine offene Tür hindurchgehst. Es gibt kluge und törichte Baumeister, ich könnte noch viel sagen darüber, aber es ist so wichtig, dass wir uns bereit machen. Bald ist es zu spät für die Titanic, für das ganze Großdenken, wir brauchen das alles nicht. Ja, du brauchst es. Wer das Wort Gottes sich zu Herzen nimmt, der wird bewahrt. Der wird bewahrt vor den ganzen Krisen, die kommen. Selbst wenn sie fallen, selbst wenn die Schwierigkeiten haben, so eine Stehaufpuppe, du kennst ja, das sind auch die Russen wieder. Die haben solche Stehaufpuppen, die kannst hinschmeißen, wie du willst. die stehen immer wieder auf. Und wahre Christen, wahre Gläubige sind so, steh auf, Menschen. Steh auf, Frauchen. Verstehst du, sie stehen immer wieder auf. Und das ist, weil sie immer nach oben streben. Nach oben, nach, Gott will, ja, einfach sich in deinem Leben offenbaren. Immer wieder, egal was da kommt, du kommst nach oben. Du brauchst dieses Urvertrauen zu Gott. Und dass Gott mit dir spricht. Gott ist dein Problemlöser. Du musst in ihm geborgen sein, in ihm zu Hause sein. Dass du wieder deinen Schöpfungsauftrag ausfüllst, was Gott dir gesagt hat. Macht euch die Erde untertan. Du sollst herrschen und nicht beherrscht werden. Das ist schon eine Vision. Ich soll nicht kontrolliert werden. Und die Menschen werden heute so kontrolliert. Ich soll im Bilde Gottes geschaffen werden. Ich sollte eine Eichel sein, eine Eiche werden, ein ganzer Eichenwald, etwas Brauchbares, etwas Taugliches. Aber wenn ich so die ganzen Christen anschaue, sind geistliche Missgeburten zum größten Teil, die möchten gerne. Aber das ist keine Vision, möchte gerne. Ich möchte auch in den Himmel kommen. Ich möchte das und so weiter. Und die drehen sich in den Kreis, bei denen passiert nichts. Sie leben ganz normal, wie alle anderen Menschen auch. Macht euch die Erde untertan. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, die Probleme, löst die Probleme, lauft vor den Problemen nicht weg. Viele Menschen reden sich Entschuldigungen ein und manche sind Spezialisten bei Entschuldigung reden. Oder andere fliehen in Drogen, Medikamente, Alkohol, Übertreibungen, Überaktivitäten, was ich gesagt habe. Weißt du, so, Leute, die so viel arbeiten, viele übertünchen was. Dieser König Saul war Gott ungehorsam. Und der Samuel sagt, hör mal, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Und dann denkt er, ich muss jetzt die Amalekiter abschlachten. Und dann kämpft er wie wild. Aber das war wieder verkehrt. Wie verrückt hat er gekämpft. Sogar so Eisen, seine Streitwagen hat er mit Eisenschwerter bestückt, damit er die Leute gleich zerfleischt. Aber das wollte Gott gar nicht. Weißt du, der hat es übertrieben. Und Übertreibung ist sehr gefährlich. Deshalb habe ich gesagt auch, warte bis zum Schluss. Ist so wichtig, dass du eine Vision hast, aber wäre kein Fanatiker. Handle im Frieden, in der Ruhe Gottes, aus dem Inneren, deinem Inneren. Und andere fliehen, denken, ich muss jetzt auch ganz ruhig bleiben. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Dann gehen sie in einen Ashram, irgendwo so wie die Beatles nach Indien, fernöstliche Meditation. Auch das ist verkehrt. Du findest Seelenfrieden erst, wenn du in Gott ruhst. Und nicht nur, wenn du meditierst. Ja, auf dem Teppich liegst. Oder was auch immer ist. Viele, und das, ich will noch ein paar Sachen sagen, viele Pastoren quittieren ihren Dienst, sind frustriert, sind enttäuscht, sind müde. Auch Christen sind müde. Wir haben gesungen, gelobt, gepriesen, Gott gedankt. Und es ist nichts passiert. Ihre Ideale konnten sie nicht verwirklichen. Wir haben gepredigt. Hier, ein Leiter von der Hillsong-Gemeinde, die singen tolle Lieder, die sind Betungsleiter von der Hillsong-Church, ja, der hat seinen Dienst quittiert, er sagt, wann, ja, wir glauben an Wunder, wir beten für Kranke, aber die werden nicht geheilt. Aber das ist die Situation, weißt du, wir müssen unten durch. Nicht was die anderen erleben, sondern was erlebst du? Das ist die Frage. Wir haben Visionen für andere, wir haben Glauben für andere. Für andere, liebe Geschwister, ist so schön und so einfach zu glauben. Aber für sich selber, das ist ein Problem. Und das ist, was viele Menschen nicht kapieren. Die glauben für andere, beten für andere, singen für andere. Und sie fangen an zu zweifeln, bis sie zerbrechen. Und Gott erlaubt Zerbruch. Das ist auch Zerbruch vom Herrn. Der Wille Gottes für unser persönliches Leben. Die Rechnung geht plötzlich nicht mehr auf. Hier in Berlin, ein Pastor baut sich eine Gemeinde, die Kostenvoranschlag ist sehr hoch, die, was sie jetzt aufgebaut haben, sind 11 Millionen Euro hat es gekostet, und dann sagt die Bank nicht mehr, ich könnte es nicht bezahlen, und die brauchen dann 14 Millionen, und die Bank gibt kein Geld, und jetzt stagniert das alles, jetzt wird das Haus schon baufällig nach Jahren, ja, man hat sich übernommen, oder in Amerika, beim Schuler, diese Kristallkathedrale, was er für eine Kathedrale hingestellt hat, Kristallkathedrale, da musste er verkaufen, weil er es nicht mehr bezahlen kann. Zuerst zerbrechen die Leute, sind entsetzt, haben wir nicht geglaubt, haben wir nicht gebetet. Reinhard Bonnke, hat das größte Zelt gehabt, überhaupt stand im Gültnisbuch, und das Zelt vergammelt in Kairo, irgendwo in Ägypten, weil es nicht aufgestellt werden kann oder kaum aufgestellt werden konnte. Ja, ich will die Wahrheit sagen. Und dann wird man krank, wird man erschöpft, wird man frustriert. Du brauchst eine Vision, und zwar von Gott. Nicht nur, ich will das größte Zelt haben, diese Kristallkathedrale. Ja, einfach, lieber 2 oder 3 Leute, aber im Willen Gottes. Ja, mit alarmierender Geschwindigkeit kapitulieren so viele Idealisten, die wollen die Welt verändern, die Welt evangelisieren. Ich denke nur, hier von Berlin aus sind Leute nach Dänemark gefahren, ins Rotlichtmilieu, und wollten dort die Geister, die Dämonen, die Teufel binden. Sie kamen zurück, sind ihre eigenen Ehen kaputt gegangen. Ich könnte euch Namen nennen. Die ganzen Satansbezwinger, einige sind sogar in der Psychiatrie gelandet. Ja, ist das möglich? Ich sage doch, das ist möglich, weil Gott will, dass wir uns auf uns selber fixieren. Hast du eine Vision? Noch ganz schnell. Der Teufel kommt zu Jesus mit einer Vision und er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Herr Jesus, das kannst du alles haben. Der Teufel zeigt auch Visionen, das kannst du alles haben. Und weißt, Jesus pfeift auf den Teufel. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er nimmt es nicht an. Er hätte so einfach gehabt, einfach sagen, ja, ich nehme die Römer, die Griechen, die Deutschen, die Amerikaner, die Russen, Chinesen, ich nehme all diese Reiche. Und das kriegst du, wenn du nun niederfällst und mich anbetest, die ganzen Imperien. Und weißt du, alles, was die Menschen nur auf der Erde bauen wollen, die scheitern. Wir sind zum Scheitern verurteilt, ob du es glaubst oder nicht. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Dann aber stehen wir vor dem Thron Gottes. Hast du wohlgetan? Hast du das erfüllt, was ich dir aufgetragen habe? Hast du mein Projekt verwirklicht in deinem persönlichen Leben? Nicht im Leben der anderen Leute, in deinem persönlichen Leben? Ich werde noch eine schreckliche Sache zitieren, damit wir wieder runterkommen. Auch die ersten Christen, ja, sie scheiterten. Auch die ersten Christen. Ja, wir sagen oft, wir wollen so sein wie die ersten Christen. Sie waren die ersten Sozialisten. Sie hatten alles gemeinsam, sie haben alles verkauft. Sie haben dem Beispiel der Essener gefolgt. Und sie haben eine Suppenküche gehabt. Das ging eine Weile gut, bis der Teufel kam. Verstehst du? Und dann kamen Spannungen, es gab Streit und ist alles zerbrochen. Hör doch auf. Und es war nirgendwo von Gott. Gott hat nirgendwo gesagt, verkauft alles und so weiter. Und habt alles gemeinsam. Seid ein Herz und eine Seele. Wunderbar. Und dann scheitert die ganze Sache. Mir ging selber so. Ich spreche das so frei. Wir hatten selbst in Stuttgart eine Wohngemeinschaft, eine WG, ein ganzes Fabrikgebäude. Und da wollten auch die lieben Heilandsleute, die wollen frömmer sein als der liebe Gott selber. Geschwister, es steht in der Bibel, wir haben Andacht gemacht. Und die haben Andacht gemacht. Es steht in der Bibel, wir sollen alles gemeinsam haben. Einen Pott, die haben gearbeitet, alles in eine Kasse geworfen. Und dann hat jeder das bekommen, was er gebraucht hat. Ideal, fantastisch. Alles gemeinsam. Und da war hier ein Strolch, der Chef der Sache, der unbedingt diesen Verein gründen und leiten wollte. Alles gemeinsam. Gotthold hieß er. Mit seiner Freundin ist er das Geld genommen, 30.000 D-Mark, und ist nach Indien abgehauen. Das ist schrecklich. Und dann, mir blieb nichts anderes übrig. Hab ich gesagt, da waren Pärchen da. Hab ich gesagt, Leute, ihr müsst heiraten. Ich habe in einem Jahr Haufen Hochzeiten gehabt mit diesen jungen Leuten. Die waren betrogen, alles gemeinsam haben. Du musst nicht frömmer sein als der liebe Heiland. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und deshalb, ich möchte dir helfen. Werd nicht fanatisch. Ist dieses Projekt von Gott? Und das Projekt von den ersten Christen war nicht von Gott. Die haben sich eingeredet. Weil die Essener das hatten. Das ist nur ablegen. Wir müssen so wie die Essener sein. Nein. Die Frucht war faul. Später muss Paulus sogar Geld sammeln für die armen Geschwister in Jerusalem. Die mussten unterstützt werden. Ist so wichtig, dass wir eine Vision haben, die direkt von Gott kommt. Und Gott zeigt dir und mir und das Persönliche, das direkt ist. Christen brauchen eine echte Vision, die aus dem Heiligen Geist geboren ist, nicht aus dem Fleisch, nicht aus dem Menschlichen. Das Menschliche muss sterben. Entschuldigung, dass ich das sage. Das Fleischliche muss sterben, das Irdische muss verschwinden. Und Weg machen diesem Jenseitigen, das, was von Gott kommt. Und das ist plötzlich gar nicht wichtig ist, ob die Kirche groß ist, ob es Kristallkathedrale ist oder das größte Zelt der Welt. Das ist nicht mehr wichtig. Ob wir alles gemeinsam haben oder nicht. Wichtig ist, dass Gott dich und mich durchbringt. Ja. Alles andere ist nur Nebensache. Die göttliche Vision ist so wichtig. Und die darf nicht aus meinem Fleisch kommen. Ach, das wäre so toll. Die größte Kirche. Ich weiß es. Deshalb habe ich auch die große Kirche abgegeben. Der Turm war 85 Meter hoch. Was haben mich manche Pastoren beneidet? Bruder, wir möchten auch so eine Kirche haben. Aber die haben nicht gewusst, wie viel Arbeit so eine Kirche hat. Was man alles da machen muss. Renovieren, bauen, umbauen. Ah, liebe Zeit. Und was das Geld kostet. Ich bin froh, dass ich diese Last abgeben durfte. Sprüche 29, noch Vers 18, ganz schnell. Viele brennen aus und so weiter. Sie leben und arbeiten ohne Vision. Und da heißt es hier in Sprüche 29, wo es keine Vision gibt, werden die Menschen zugrunde gehen. Und das ist, warum so viele Christen scheitern, weil sie keine vernünftige Vision haben. Die Vision muss aus der Ewigkeit herkommen, aus dem Jenseits von Gott und vom Heiligen Geist geboren sein. Ja, und alles andere ist Blödsinn, töricht. Es muss von oben sein. Ja, so wie beim Jakob, dieser Himmelsleiter. Und die ist dann weg und jetzt arbeitet er 21 Jahre an dieser Vision. Oh, ich möchte mein Ziel erreichen, was Gott mir gesagt hat. So viele Christen leben nach einer Schnapsidee. Weißt du, was das ist, Schnapsidee? Der Teufel zeigt zuerst mal alle Reichen dieser Welt. Wenn der Teufel dir zeigt was ganz Großes, was ganz Wuchtiges, was etwas Überwältigendes, weißt du, was das ist? Da ist nichts Gutes dahinter. Das ist am Anfang sehr groß. Und so haben viele Leute solche Visionen, ganz große Visionen. Und dann, die werden immer kleiner, schrumpfen mehr und mehr zusammen, immer kleiner, kleiner, kleiner. Am Schluss ist gar nichts. Göttliche Visionen. Und jetzt sage ich dir die Wahrheit. Göttliche Visionen, die fangen ganz klein an. Das ist so groß wie die Faust eines Mannes beim Elia, als er betet um den Regen. Und dann wird's immer größer und größer und sagt, ah, spann schnell dein Rösslein. Und jetzt hau ab. Ganz schnell, es wird regnen und es schütten. Gottes Visionen fangen ganz klein an. Ja. Mit einem Samenkorn. Mit einer Eichel. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du auch hier heute bei uns wirken willst. Du brauchst nichts Großes. Nicht mit Heer und nicht mit Macht und nicht mit Ross und Reiter, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes soll es geboren sein. Und ich danke dir, Herr Jesus, auch für die vielen Menschen, die wir jetzt hier in aller Schwachheit dienen dürfen. Egal, wie viele Leute hier zu uns kommen, aber wie viele Leute wir erreichen durch die Gnade Gottes, ich danke dir. Herr, du hast es festgelegt und du hast es unser Leben geschrieben, wie es weitergehen soll und was passieren muss nacheinander. Ich danke dir, dass du die Deinen auf rechter Straße führst, um deines Namens willen, lieber Gott. Ich danke dir, dass du auch meine Geschwister, wo sie auch jetzt in diesem Augenblick sind, ich sehe sie nicht, aber du siehst sie. Du weißt, wo sie sind. Du weißt, was sie brauchen. Du verstehst sie. Herr, du kennst sie durch und durch. Und du möchtest, Herr, auch durch diese Botschaft zeigen, dass sie eine Vision bekommen. Vielleicht nur ein Körnchen, vielleicht nur eine Eichel, eine Kastanie. Aber Herr Jesus, aus dieser Kastanie, aus dieser Eichel soll ein ganzer Wald werden. Halleluja, Halleluja. Das soll ein Segen herausfließen. Und ich preise dich, dass du den Klugen und den Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Danke, Herr. Danke, Herr. Segne auch die, die krank sind. Und wir legen alle Kranken in deine Hände. Berühre sie. Herr, auch wenn die Krankheit nicht verstehen, warum und wieso das alles passiert. Herr, du hast Gedanken des Friedens. Und du hast Gedanken des Heils. Du hast Gedanken der Erlösung. Du willst nicht, dass der Mensch stirbt und umkommt und verreckt. Nein, du hast die Menschen lieb. Und du willst, dass den Menschen geholfen werde. Und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Danke, Herr. Amen.